Sometimes you have to lose today in order to win tomorrow, and tomorrow's win will be greater. Und ja, das hat mich so die letzten Jahre auch so ein bisschen begleitet, auch durch meine Karriere hinweg. Und das ja, finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, was den Sport auch betrifft und das generelle Leben auch.
Leute, moin! Neuer Sonntag, neue Folge und wir gehen heute in dieser Folge nochmal auf eine Wintersportreise. Um ganz genau zu sein, nehme ich euch heute mit in einen Bob. Wieder super viel zu diesem Thema gelernt. Der eine oder andere weiß ja vielleicht inzwischen, dass Wintersport absolut nicht mein Expertisenfeld ist. Deswegen habe ich auch eventuell mindestens eine blinde Frage gestellt, aber es gehört ja zum Lernprozess dazu. Unser neues Granaten-Team-Member erzählt uns trotzdem ganz geduldig und unglaublich sympathisch, wie sie zum Bobsport gekommen ist, worauf es dabei für eine erfolgreiche Performance ankommt. Sie hat außerdem einen richtig coolen Headcoach mal wieder im Gepäck für uns und bringt uns ganz viel über ein Winning-Mindset bei. Wir sprechen selbstverständlich auch über Olympia, weil ihr Flieger Richtung Peking schon Ende Januar geht und lernen, was sie so treibt, wenn sie nicht im Bob sitzt. Bühne frei und herzlich willkommen im Team, liebe Laura Nolte. Ja, voll. Wo hast du das Quote gefunden, der, die das Quote?
Es war so, dass ich vor 2 Jahren bei der WM 2020, bei meiner ersten WM gestürzt bin mit dem Bob, leider. Und danach hat mir das ein britischer Bob-Anschieber geschrieben gehabt, dass er so meinte, genau, ja. So, ja, ganz manchmal cool. Ist das so, genau, da muss man heute verlieren, um bereit zu sein für den morgigen Gewinn, so quasi, und ja.
Wie schön. Also wir hatten lange kein Quote mehr. Freut mich sehr. Cool. Ja, gut, war schon mal ein netter Einstieg. Und wie das hier aber bei uns im Team, wie ich meine ZuhörerInnen immer gerne nenne, läuft, ist folgendermaßen. Du musst beziehungsweise darfst dich jetzt nochmal selber in aller Vollständigkeit vorstellen, damit auch alle wissen, wer hier mit so einem schönen Quote heute unsere Folge eröffnet hat. Also nochmal offiziell ganz herzlich willkommen, liebe Laura Nolte. Ich freue mich sehr, heute ein bisschen in, hey, einen Bereich einzusteigen, den ich so schlecht abdecke. Ist wirklich für mich eine Lernfolge auch heute. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Wintersport ist so absolut nicht mein Brit. Und wir werden heute ein bisschen was über den Bobsport im Spezifischen lernen. Aber stell dich doch gerne mal vor. Und zwar läuft das bei uns so ein bisschen so wie auf einer FIFA-Karte oder auf so einer Quartettkarte. Was wird bei dir da draufstehen?
Ja, also erstmal danke. Ich freue mich auch, hier zu sein. Und ja, ich bin Laura Nolte, 23 Jahre jung und Bobpilotin der deutschen Nationalmannschaft. Zudem bin ich auch noch Studentin der Wirtschaftspsychologie und Sport.
Was noch?
Ja, es ist immer so schwierig, das auszusprechen. Wirtschaftspsychologie, so. Und Sportsoldatin bin ich auch noch. Genau.
Sehr cool. Mega. Hey, und übrigens habe ich nochmal überlegt, dass es vielleicht auch ein ganz witziger Einstieg oder nochmal eine kleine Anekdote wäre. Wir sind hier zusammengekommen, weil die Geschichte läuft folgendermaßen. Ich habe den Club der Besten moderiert, die Abschlussgala im vergangenen Jahr. Und da sind ja mega viel, also die ganzen Sportler natürlich, in diesem Aldiana-Club, in dem sich da immer alle treffen. Eine Woche Sommer, Sonne und so. Und heftige Spikeball-Turniere am Strand. Und da habe ich Dan kennengelernt, einen Kollegen, den du irgendwoher auch kennst offensichtlich. Und dann habe ich im Dezember nochmal was ganz anderes gemacht, als was ich normalerweise mache, ein Kunstevent moderiert. Und da war Dan. Und so kamen wir ins Gespräch und er kam auf den Podcast und meinte, ich kenne übrigens Laura nicht so. It's a match. Ich brauche Laura unbedingt, damit sie vor Olympia jetzt nochmal erzählt, wie eigentlich der Bobsport läuft. Woher kennst du Dan?
Ja, mega cool. Ich kenne Dan von meinem Trainingspartner, vom Christopher Weber, der macht auch Bob, der ist Bob-Anschieber. Und Dan ist sein bester Freund quasi. Und daher kenne ich Dan und habe auch schon den ein oder anderen Abend mit Dan verbracht, immer lustig mit ihm. Und ja, genau, wir kommen ja auch, oder er wohnt ja auch in Dortmund, ich auch und genau.
Ja, geil, here we are. So soll das manchmal sein. Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, Olympia und so, und jetzt müssen wir da unbedingt nochmal richtig reinsteigen. Du hast dich nämlich vor 3 Tagen offiziell qualifiziert für die Olympics 2022. Herzlichen Glückwunsch. Erzähl nochmal, wie das war für euch. Mega.
Dankeschön, danke. Ja, es war ja ja so ein Auf und Ab auch die letzten Jahre quasi. Und das Ziel war eigentlich immer, okay, Olympia 2022. Und diesen Sommer kam das Ganze dann so ein bisschen näher, indem wir dann schon von unseren Trainern quasi als Team vornominiert wurden aufgrund unserer vergangenen Leistungen. Und das war so eigentlich der erste große Schritt, sag ich mal. Wir mussten aber natürlich noch ja in der Saison unsere Leistung bestätigen und auch die ja nationalen und internationalen Qualifikationskriterien erfüllen. Und ja, nachdem die Saison dann halt echt total gut lief, ja, wurden wir jetzt dann vor 3 Tagen eben offiziell nominiert und waren dann auch direkt bei der Olympia-Einkleidung und so. Und das ist einfach alles total aufregend und man merkt so, okay, ja, der Traum wird langsam wahr und es kommt alles so ein Stück näher.
Voll. Hey, und ich habe in meiner kleinen Recherche, die ich natürlich noch ganz brav angestellt habe über dich, herausgefunden, dass Olympia auch immer so eins deiner Oberziele war und ist. Wie crazy das denn dann sein muss, mit 23 das maximale Ziel erreicht zu haben. Und hey, also I get it, so du warst noch nicht da und dein Anspruch ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht einfach nur teilzunehmen und Spaß zu haben. So, das ist ja nicht das Mindset eines Athleten, aber ne, der erste Schritt, diese Nominierung, die Möglichkeit dahin zu gehen und da dieses ne, Ganze, was dazugehört, wo wir auch noch unbedingt drüber reden müssen, aufzunehmen. Das hast du jetzt schon im Sack. Wie gehst du denn jetzt mit Zielsetzungen um und so?
Ja, also das erste große Ziel halt, daran teilzunehmen, ist jetzt erstmal erreicht, auf jeden Fall. Und darüber freuen wir uns natürlich auch enorm. Und das macht so diesen ganzen Weg und die ganzen Struggles und so worth it, sag ich mal.
Ja, ja.
Aber ja, natürlich gehen wir nicht hin, um jetzt nur Spaß zu haben. Klar, wir wollen auch vor Ort jeden Moment genießen und das Erlebnis auch wirklich so ein bisschen aufsaugen. Aber wir haben auch Ambitionen und wissen auch quasi, genau, wir wissen, dass wir halt eigentlich ja auch gut mitmischen können in der Weltelite. Wir waren jetzt im Weltcup sehr erfolgreich, sind in der Gesamtwertung, haben wir den 2. Platz belegt, haben auch 4 Weltcup-Siege eingefahren. Also ja, wir wissen, wenn alles stimmt, dann könnte auch eine Medaille drin sein, aber es muss auch wirklich alles stimmen, weil Olympia halt nochmal so ein eigenes Ding ist. Da werden die Karten so ein bisschen neu gemischt. Es ist halt so, bei uns geht ein Weltcup immer über 2 Läufe und Olympia ist halt anders. Das sind dann 4 Läufe über 2 Tage verteilt. Und ja, genau, das macht das Ganze so ein bisschen spannender. Man geht nach dem ersten Tag schlafen und weiß, okay, ich liege jetzt auf Platz XY und morgen geht's genau da weiter. Das ist dann nochmal mental nochmal eine andere Nummer, ja.
Voll, ich wollte gerade sagen, ganz andere mentale Herangehensweise. Wie trainiert ihr das denn? Ne, weil ihr könnt ja so viele Läufe machen wollt, wie ihr wollt. Ihr könnt die Bahnen studieren, 1000 Mal vor dem inneren Auge sozusagen durchgehen und so, aber halt so 4-mal sich wieder hinzustellen und wieder von 0 auf 100 am Start zu sein, das kann man ja schlecht faken, so.
Ja, das kann man ganz schlecht üben und ist auch eine Situation, die wir jetzt noch nicht so oft hatten. Das ist halt wirklich immer nur bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften so. Und dementsprechend habe ich das erst 2-mal so erlebt, bei einer Weltmeisterschaft halt. Man kann das sonst nicht üben, sonst ist es halt so ein Wettkampf, der ist an einem Tag nach 2 Läufen vorbei. So. Und ja, es ist wirklich, ja, man kann es nicht üben, man kann es nicht wirklich faken. Man muss halt wirklich versuchen, auch nach Tag 1 oder in den 2. Wettkampftag so zu gehen, als wäre es Tag 1. Weil im Endeffekt ist ja, nach dem ersten Tag, ja, es ist nach dem ersten Tag noch nichts verloren, aber auch noch nichts gewonnen. So, du kannst auf Platz 1 liegen, aber wenn du am nächsten Tag schlecht fährst, dann war's das. Und andersrum kannst du auch noch auf Platz 4 liegen nach dem ersten Tag, aber wenn die anderen nicht die Leistung bringen und du bist auf einmal am nächsten Tag viel, viel besser, dann kann es auch noch mit einer Medaille klappen. Deswegen, ja, muss man halt einfach diesen Fokus behalten und das ist halt wirklich schwierig, je nachdem, wie man auch liegt. Ja.
Voll. Ich habe auch von dir gelesen oder gehört, dass du gesagt hast, Fokus ist eine der Hauptkriterien, die du im Bobsport oder Skills besser gesagt, die du im Bobsport meistern musst, um wirklich erfolgreich zu sein. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
Ja, definitiv. Bei uns ist es ja so, wir schieben ja erst den Bob an quasi und das ist ja, ja. So 50 Meter all out, so also wirklich voll ja. Adrenalin geladen das Ganze und maximal muss man alles geben und dann springen wir in den Bob rein und dann, ich bin ja Pilotin und lenke den Bob und dann muss ich mich halt von ja. 0 auf 100 komplett konzentrieren und halt wirklich den Fokus auf die Bahn setzen. Krass,
und mit dem Laktat am Anschlag in der Birne ja. So ungefähr. Ja.
Genau, so richtig schwer atmen teilweise.
Ja, krass.
Ja, muss ich mich halt von 0 auf 100 konzentrieren auf die Bahn und auch in der Bahn ist es dann halt so, es kann ja zum Beispiel sein, dass mir in Kurve 3 ein Fehler passiert. Dann darf ich aber nicht mit meinem Kopf in Kurve 3 bleiben, sondern der Fokus muss direkt auf die nächste Kurve sein, dass da dann wieder alles passt. Und ja, es ist halt echt so eine Fokussache und man muss sich da ganz krass fokussieren, konzentrieren und auch vorher das ganz oft durchgehen, dieses Prozedere so von der Bahn, den Lauf.
Ja, glaube ich.
Genau, dass man das halt wirklich das sitzt, ja.
Aber wie geil diese Fähigkeit auch für jede andere Situation in deinem Leben eigentlich ist, oder? Weil darum geht's ja und das ist ja so das Ding, wo ganz viele immer dran scheitern. Würdest du sagen, du hast das auch für dich besser im Alltag gemeistert? Dieses, okay, irgendwas ist mir jetzt gerade passiert oder ich habe was in den Sand gesetzt oder so, abhaken, weitergehen?
Ja, voll. Also das lernt man, finde ich, durch den Sport ganz krass, dass dieses ja, dieses Scheitern und so auch dazugehört und dass es nicht immer ein linearer Prozess nach oben ist, sondern dass halt auch mal was schief geht und dass man daran aber nicht verharren darf, sondern es geht weiter so. Ja. Und das habe ich da ganz krass durchgelernt, ja.
Wie ist das für dich, wenn du jetzt gerade sagst, Olympia und wir fahren da jetzt hin und das ist ein anderer Wettkampfmodus sozusagen? Ich stelle mir das auch insofern nochmal anders vor, weil du oder wir auch gerade über die Bahnen und die Vorbereitungen auf die verschiedenen Bahnen gesprochen haben. Man kennt natürlich die eine oder andere Bahn jetzt in Deutschland oder wo man auch immer regelmäßig halt fährt hier in der Gegend. Wie krass ist die Umstellung, wenn du dann in so ein ganz anderes Umfeld kommst? Also, ne, und du, das ist nicht nur Umfeld, andere Bahn, die du wahrscheinlich noch nie gefahren bist, sondern und nur dreimal vorher im Training fahren darfst, sondern, ne, da kommt ja auch wieder das Thema mental dazu. Du bist vielleicht aufgeregt, das sind die Olympischen Spiele, du hast dein Ziel erreicht, du willst alles einsaugen und im Moment sein und alles mitnehmen. Wie spielt das da mit rein?
Ja, das ist auch eine ganz krasse Situation. Also die Bahn in Peking wurde ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr jetzt neu gebaut. Und wir haben jetzt im Oktober letzten Jahres, 2021, einmal die Chance bekommen, dort zu fahren. Wir waren wir waren für ein Trainingslager da, aber wir haben nicht viele Fahrten dort. Also wir haben wirklich wenige Fahrten dort, alle Nationen, bis auf die Chinesen, die sind da schon mehrere hunderte Mal runtergefahren. Aber ja, alle anderen Nationen haben wirklich so wenige Fahrten dort und wir kennen die Bahn wirklich nicht gut, muss ich sagen. Klar, man hat sich jetzt in diesem Trainingslager, das wir da hatten, auch damit zurechtgefunden weitestgehend. Aber es ist halt schon so, dass wenn man auf einer deutschen Bahn fährt, wo man auch schon mehrere hundert Fahrten hat, dass man genau weiß, was wann passiert. So, wenn ich halt diesen kleinen Fehler zum Beispiel hatte, dann weiß ich, passiert gleich das und das kann ich so und so verhindern. Und dieses Gefühl fehlt einem total für die Olympiabahn. Und ja, da denkt man natürlich schon so, hey, ja, okay, hoffentlich haben die anderen nicht zu einen großen Vorsprung, halt jetzt speziell auch die Chinesen und ja, hoffentlich klappt das dann schon alles irgendwie und dann, ja, ist ja generell noch Olympia so ein, ja, wie du auch schon gesagt hast, neues Erlebnis ja auch für mich und ja, ich glaube, man darf sich halt dann auch von den ganzen Eindrücken und so, man soll sich schon versuchen aufzusaugen und man darf sich auch nicht flashen lassen davon, sag ich mal. Also, ja, don't let the game get bigger than it is, so, aber mal sehen.
Ja, aber schwierig eigentlich, oder? Auch so ein bisschen eine Gratwanderung, weil es ist dein Lebens-Career-Goal. Du bist jetzt da. Du musst natürlich alles mitnehmen, was geht. Und dann sind wir auch wieder so beim Thema Fokus, im Moment sein und nicht irgendwie in der Vergangenheit oder in der Zukunft hängen. Auf der anderen Seite will man natürlich das Ding dann auch für sich sportlich so weit ausreizen, wie es geht. Was würdest du denn sagen, worauf du dich am meisten freust? Wenn wir jetzt wieder sprechen über Goals und du bist da, du hast es geschafft, was ist für dich so das heftigste Thema, wenn Olympia fällt, der Name?
Also ich freue mich am meisten auf jeden Fall auf den Zweierwettkampf dort, muss ich sagen. Wirklich mit meiner Teampartnerin Debbie da zusammen zu fahren. Also ich werde in zwei Disziplinen ja antreten, Monobob alleine und dann Zweier mit Debbie. Genau, und ich freue mich am meisten wirklich darauf mit Debbie, weil wir sind jetzt seit 4 Jahren fahren wir zusammen und wir sind diesen ganzen Weg so zusammen gegangen. Und
so schön.
Ja, einfach dann da am Ende zu stehen und dann zusammen zu wissen, okay, wir haben es jetzt bis hierher geschafft und jetzt rocken wir das Ding noch so. Darauf freue ich mich einfach, glaube ich, am meisten auf diesen Moment. Und ja, dann natürlich nach 4 Läufen es auch dann geschafft zu haben und ja, hoffentlich mit seiner Leistung zufrieden sein zu können.
Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, natürlich, ist ganz klar. Du hast es jetzt schon gerade angesprochen und ich meinte auch, es wird für mich eine kleine Lernfolge. Ich habe mich ein bisschen informiert, selbstverständlich am Trying. Es gibt die verschiedenen Disziplinen, Bob. Es gibt Mono, es gibt Zweier. Bei den Herren gibt es den Vierer nur, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann gibt es noch Skeleton, was natürlich was anderes ist eigentlich. Vielleicht kannst du uns da nochmal so einen kleinen, knackigen Crashkurs geben und auch nochmal erklären, warum es eigentlich das Ziel ist, Zweier zu fahren und warum Mono eigentlich gar nicht so von dir gefeiert wird.
Ja, also es ist so, erstmal in dem Eiskanal, in dem wir dann fahren, gibt es quasi 3 Sportarten, die das machen, und zwar Bob, Skeleton und Rodeln. Und Skeleton und Rodeln gehört aber nicht, klar, zu uns Rodeln. Quasi, das sind andere Sportarten so gesehen, genau. Hm. Und wir Bobfahrer, genau, haben Mono, Zweier und Vierer, die Männer fahren Zweier und Vierer. Und wir Frauen fahren Mono und Zweier. Es war halt immer so, dass wir Frauen bisher in der Vergangenheit nur Zweierbob gefahren sind. Und ja, die Männer schon immer 2 Disziplinen hatten, wir Frauen aber nicht. Und zwar, weil ja der internationale Verband immer gesagt hat, ja, Frauen für die, also Viererbob für die Frauen, das ist zu teuer für die kleinen Nationen. Das können die Frauen nicht, es ist zu schnell und keine Ahnung, was alles. Ja.
Wow.
Und dann gab es auch schon viele Pilotinnen, also wie zum Beispiel Kaylee Humphries oder Ilana Myers-Taylor aus der USA, die halt versucht haben, sich dafür einzusetzen, dass auch Frauen Viererbob fahren dürfen, und haben dann mal ein paar Wettkämpfe Viererbob auch gemacht und gezeigt, so, hey, wir können das auch.
Ja.
Aber ja, der internationale Verband hat halt immer noch gesagt, nee, für die kleinen Nationen ist es zu teuer, das zu finanzieren. Und
klingt wie eine Ausrede aber eigentlich, oder?
Ja, es ist halt, also ich...
Weil also die kleinen Nationen, die du gerade ansprichst, die haben ja im Herrenbereich trotzdem Viererbob, oder nicht?
Ja, genau. Die haben im Herrenbereich einen Viererbob, und ich denke, dass es auch im Frauenbereich möglich wäre, das zu stemmen, weil klar haben die kleinen Nationen vielleicht jetzt nicht so viele Athletinnen und auch nicht so viele Sponsoren, aber wenn es die Chance gibt auf Viererbob, dann würden auch viel mehr Athletinnen zu dem Sport kommen, weil so ist es ja so, ich sag mal zum Beispiel, eine kleine Nation ist ja zum Beispiel Rumänien bei uns, so, die haben einen Zweierbob und es wird nur eine Frau halt die Anschieberin von diesem Zweierbob. Also wird es keine 20 Leute geben, die den Sport machen, weil nur eine hat eine Chance auf Olympia, dann denken sich die anderen so, okay, wofür soll ich das denn überhaupt machen?
Aber
würde es halt Viererbob geben, dann würden halt auch viel mehr das probieren, denke ich. Deswegen, ja, ist es halt ein schwieriges Thema, und jetzt hat der internationale Verband sich letztendlich halt entschieden, für uns Frauen einen zweiten Wettbewerb zu machen, aber das ist dann halt jetzt Monobob geworden, und da fährt man halt eben alleine. Und ich muss sagen, ich finde es an sich cool, dass wir einen zweiten Wettbewerb dazu bekommen haben, auf jeden Fall, weil es ist halt schon schade, im Vergleich zu Männern da nur einen Wettkampf zu haben, also weil man ja einfach nur eine Medaillenchance dann hat und statt zweien. Aber Monobob ist halt, mir macht es schon Spaß auf jeden Fall, keine Frage, es ist auch eine Challenge, aber es ist
sehr
super blöd
ausgedrückt.
Ja, also mir macht es wirklich Spaß, aber es ist halt super blöd für die Anschieberinnen, weil so ein Bob, der wiegt 165 Kilo, der Monobob, und wir können da alleine nicht viel mit anfangen. Also wir brauchen unsere Anschieberinnen, die uns helfen, den Bob von A nach B zu tragen, die uns helfen, das Material vorzubereiten, weil das immens viel Arbeit ist. Und ja, die sind quasi immer dabei, müssen uns helfen, aber sitzen dann nicht im Bob am Ende und haben die Medaille am Ende nicht. Ja.
Schon crazy. Es ist derselbe Bob, Mono und Zweier.
Nee, das ist ein anderer. Der Zweierbob ist ein bisschen länger und da ist Platz für 2 Leute. Genau. Ja, und der Monobob ist dann genau ein bisschen kürzer, aber lässt sich auch anders fahren. Genau.
Ja, crazy. Und was mich noch interessieren würde, Lore, ist, wenn du so von Fehlern sprichst und so in der Bahn, was genau kann alles ein Fehler sein. Ne? Also es gibt natürlich so kleine wie kleine, Gott, ja, wahrscheinlich nicht so viele kleine, weil wenn ihr da mit 140 Sachen durch die Bahn ballert, dann ist ein kleiner Fehler halt der große. Aber natürlich, wenn man die Kurve nicht richtig nimmt oder so, dann können ja auch furchtbare Unfälle tatsächlich passieren. Aber was gehört für dich alles zum Thema, ja, was muss man richtig machen, was ist ein Fehler?
Ja, also die es gibt wirklich kleine und große Fehler so quasi. Also es gibt einmal einen Fehler, dass wenn man ja mit zu früh aus einer Kurve zum Beispiel rausfährt und zu viel Druck mit rausnimmt, dass das Hinterboot dann zum Beispiel ausbricht und dass der Bob so ins Wackeln gerät, sag ich mal, aber nichts passiert. Mm. Aber das kostet enorm viel Zeit halt. Ja. Dann gibt's noch das Problem, dass man halt, wenn man zu lange an der Kurve bleibt und dann zu spät runterfällt, zum Beispiel manchmal eine Bande bekommt. Und auch eine Bande kostet halt viel Zeit und vor allem kommt man dann wieder ganz anders in die nächste Kurve und das kostet halt alles einfach. Ja, und dann kann es halt noch sein, dass man halt zum Beispiel viel, viel, viel zu früh aus einer Kurve rauskommt und die noch gar nicht zu Ende ist und man durch die Physik dann wieder an die Kurve reingetrieben wird und dann die Kurve aber zu Ende ist und man dann auf dem Kopf landet. Also da wird man quasi wirklich rumgeschmissen und stürzt dann. Und das ist ziemlich ungeil, wenn man dann wirklich mit, keine Ahnung, 130 km/h auf der Seite durch den Eiskanal rauscht und der Kopf noch an der Bande ist, bei den Anschiebern manchmal noch eine Schulter auf dem Eis und so. Und das ist wirklich hart dann, ja.
Erklär mir, was in deiner Hand liegt sozusagen. Du hast gesagt, du bist die Pilotin und du hast eine Anschieberin. Da ist die Rollenverteilung eindeutig. Inwiefern liegt das in deiner Hand, wie früh du in eine Kurve gehst, wie spät du in eine Kurve gehst? Erklär mir die Technik, die du, oder ja, die Fertigkeit, die du leistest in diesen Momenten.
Ja, das ist tatsächlich ganz lustig. Viele denken ja immer, dass der Bob halt von alleine eigentlich runterfährt, aber wir machen das. Wir Piloten machen das halt alles. Also wenn ich jetzt gar nicht lenken würde, würden wir wahrscheinlich auf jeder Bahn wahrscheinlich schon in Kurve 2 allerspätestens stürzen. Ja. Also ich muss lenken und zwar, ich habe Lenkseile, ein linkes und ein rechtes. Das linke nutze ich meistens in linken Kurven, das rechte in rechten Kurven. Aber es ist halt ein bisschen komplexer das Ganze. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel in der Rechtskurve die ganze Zeit rechts das Seil ziehe und fertig, sondern ich muss mir vorher die Bahn anschauen. Wir machen auch jedes Mal vor dem Training eine Bahnbegehung und gucken uns die Druckverteilung an.
In der Formel 1 oder so.
Ja, genau. Voll. Gucken uns so an, okay, was für ein Radius hat die Kurve, wie viel Druck ist in der Kurve vielleicht, wo sind die Druckpunkte der Kurve und dann muss man so versuchen, mit der Physik zu gehen, sage ich mal.
Also, ich wollte gerade sagen, krass physikalisch, ja.
Ja, total. Und es ist halt so, dass es manche drucklose Bereiche gibt, zum Beispiel in der Kurve. Da versucht man dann nicht zu lenken, weil wenn man im drucklosen Bereich lenkt, dann zieht man den Bob ja ganz runter und das will man halt eigentlich nicht. Und Druckbereiche versucht man aber eher zu unterschneiden, weil wenn so viel Druck ist und man macht nichts, dann schießt der Bob einfach nach oben an die Wand quasi. Und dementsprechend ist das so ganz tricky. Man, wirklich jede Kurve lässt sich anders fahren und man braucht für jede Kurve einen anderen Plan und muss was anderes machen in jeder Kurve.
Ja, geil. Und lass uns gerne doch auch nochmal drauf eingehen, was man physisch mitbringen kann. Und weil du hattest ja auch eigentlich eine ganz interessante, oder deine Story, wie du zum Bobfahren gekommen bist, ist auch ganz interessant, gerne nochmal drauf eingehen. Und wo ich nämlich noch drüber gestolpert bin, ich bin ein riesengroßer CrossFit-Fan und eine der besten CrossFit-Athletinnen dieser Welt, hier Claire Toomey, ist aus Australierin zum einen, also aus einem der wärmsten Länder der Welt, aber sie fährt im Winter Bob. Und hat tatsächlich, glaube ich, auch an den Olympischen Spielen im klassischen Gewichtheben teilgenommen. Ne? Das mit CrossFit liegt natürlich nicht so weit voneinander entfernt. Die Langhanteln sind dasselbe Gerät. Aber also so jemand, der ganz aus so einem ganz statischen was heißt statisch? CrossFit ist nicht statisch, da musst du auch laufen, da brauchst du auch Explosivität und so weiter. Aber ne, ein ganz anderer Sportbereich landet sie beim Bob. Wie passt das zusammen? Und gerne verbinden mit deiner Story, wie das bei dir lief.
Genau, ja, also für den Bob, sag ich mal so, kommen viele aus dem CrossFit-Gewichtheber-Bereich oder aus der Leichtathletik. Weil es ist so, am Anfang des Bobfahrens, sag ich mal, ist ja immer der Start, da schiebt man an den Bob. Ja. Und für diesen Start braucht man sowohl Kraft als auch Schnelligkeit. Der Bob, den man zu zweit anschiebt, wiegt 170 Kilo im Zweierbob. Und diese 170 Kilo müssen sich erstmal irgendwie bewegen. Also es ist halt schon schwer. Deswegen braucht man auf jeden Fall.
Ich glaube, Schlitten schieben, sorry für die Unterbrechung, ich glaube, Schlitten schieben ist auch für so bei Functional Fitness Sachen, das Schlitten schieben oder bewegen, egal in welche Richtung, eine der schwersten Aufgaben. Wow.
Genau. Und ja, dementsprechend braucht man auf jeden Fall Kraft, um das erstmal in Bewegung zu bekommen. Und das hat ja zum Beispiel Tiaklatomie auf jeden Fall. Und die andere Komponente ist halt, dass man schnell sein muss. Deswegen kommen viele aus dem Sprintbereich auch.
Ja.
So wie ich damals dann auch.
Richtig.
Weil der Bob, erstmal ist es schwer, den zu bewegen, aber dann nimmt der auf einmal eine enorme Geschwindigkeit an. Es geht ja auch bergab und dann läuft man im Overspeed quasi. Also man läuft mehr km/h, als man es frei auf der Bahn, sag ich mal, schaffen würde. Und ja, dementsprechend sind das so zwei Komponenten, die wirklich wichtig sind. Bei mir war es so, ich habe vorher Leichtathletik gemacht und auch Sprint und wurde dann irgendwann halt auch mal angesprochen von einer Bobfahrerin, die damals auch Pilotin war und die meinte so, hey, möchtest du nicht mal mitkommen zum Anschubtraining? Und ja, ich war noch relativ jung, verhältnismäßig, 16 war ich dort und habe es dann aber auch einfach ausprobiert, bin mit nach Winterberg und saß auch 2 Monate später schon im Bob. Also manchmal sind das so die Wege, die da hinführen.
Hey, ist aber 16 jung für den Beginn in einer Sportart? Weil ich denke gerade so drüber nach, ne? Jeder Mannschaftssportler, der startet ja irgendwie immer mit 6 so ungefähr. Und klar ist dann das Niveau ein ganz anderes. Und man muss erstmal Ballschule machen so ungefähr und das räumliche Sehen auf dem Platz und so weiter. Aber 16, du hast gerade nochmal so ganz unterstützend genickt, ist jung, um in den Bobsport einzusteigen, ja?
Ja, genau. Es ist so, in anderen Sportarten ist es schon sehr, sehr alt, klar, sehr spät, aber im Bobfahren, das darf man oder durfte man früher sogar erst mit 16 beginnen. Mittlerweile darf man schon mit Genehmigung der Eltern und so weiter mit 14 Jahren irgendwie anfangen. Aber weil es einfach so eine gefährliche Sportart ist.
Ja, krass.
Darf man erst mit 16 anfangen. Und auch 16 ist noch früh, wenn man wirklich selber Pilotin macht und selber das Lenken macht, weil man den Bezug zur Geschwindigkeit vorher noch nie hatte. Also ich zum Beispiel konnte auch Bob fahren, bevor ich Auto fahren konnte, so. Man macht ja erst mit 18 Führerschein oder 17 und du hast diesen Bezug zur Geschwindigkeit nicht und du lernst nicht so schnell, sag ich mal, dann, weil dir das alles so schnell vorkommt und du erstmal das sortieren musst und
crazy.
Ja. Genau, deswegen ist 16 schon relativ jung für Bobsport. Es sind ja eigentlich alles im Bobsport, ich sag mal, Quereinsteiger, die aus irgendeiner anderen Sportart kommen, nämlich, ja.
Wie hast du dich denn entschieden, Pilotin und nicht Anschieberin zu werden?
Ja, also als ich damals im Sommer mitgefahren bin zum Anschubtraining, war eigentlich der Plan, also mich hatte eine Pilotin ja mitgenommen und die wollte mich eigentlich so als Anschieberin haben. Und dann waren wir da beim Bundestrainer René Spies, mit dem haben wir da auch schon trainiert. Und das war im August damals, 2015. Und er hat gesagt so, hey, das sieht voll gut aus bei dir. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du Anschieberin wärst, aber diese Saison ist noch die Jugendolympiade und zwar genau in einem halben Jahr und du würdest da halt vom Alter noch reinpassen, weil die ist bis 18 und du bist ja erst 16, dementsprechend würdest du da super gut reinpassen und da wird aber Monobob gefahren, das heißt, da müsstest du alleine fahren und dann auch lenken und ja, würdest du das nicht ausprobieren wollen und ich so... Okay, ja, warum nicht? Und,
sure.
Ja, 2 Monate später saß ich dann auch schon das erste Mal im Bob tatsächlich und bin direkt selber gefahren und habe es dann auch geschafft zur Jugendolympiade, war da auch sehr erfolgreich.
Definitiv.
Und dann, genau, und da war für mich dann eigentlich klar, okay, das mache ich weiter, das macht Spaß.
Lass uns noch mal einen Punkt zurückgehen. Du hast gerade gesagt, man hat vor allem als junger Mensch, der vielleicht auch noch nie in einem Auto selber am Lenkrad gesessen hat, den Bezug zur Geschwindigkeit nicht und auch, man darf eigentlich erst älter einsteigen, weil es einfach ein lebensgefährlicher Sport sein kann. Wie ist das denn für dich? Also apparently jetzt ist es für dich natürlich was anderes, in den Bob zu steigen, nachdem du das über und über wieder trainiert hast und das einfach für dich eine Routine ist, aber trotzdem, du hast gerade noch gesagt, es geht so krass steil runter und einfach, du bist ja irgendwie auch dem Werkzeug an sich sozusagen ausgeliefert. Wie ist das Thema Angst und auch Vertrauen ja der Anschieberin im Zweifel zu ihrem oder seinem Piloten? da entscheiden?
Ja, also die Anschieberinnen müssen auf jeden Fall ein ganz extremes Vertrauen zur Pilotin haben, weil die Anschieberinnen, die können ja wirklich gar nichts machen. Also wenn wir stürzen, das ist meine Schuld. Und das ist halt schon wirklich krass. Die müssen einem zu 100% vertrauen. Und ich finde, man als Pilotin merkt auch, okay, die Anschieberin vertraut mir. Das gibt dir wiederum mehr Sicherheit. Also das ist schon eine wichtige Sache auf jeden Fall. Und ja, zum Thema Angst, also am Anfang bei den allerersten Fahrten, klar, da hat man Angst, das legt sich dann irgendwann. Jetzt habe ich keine Angst mehr, wenn ich die Bobbahn runterfahre, auf keinen Fall, aber man hat doch immer einen gewissen Respekt und den sollte man auch haben. Und dann kommt es natürlich auch noch von Bahn zu Bahn drauf an. Also es gibt manche Bahnen, die halt wirklich schwieriger sind, wo es noch schneller geht, wo man eher stürzen kann. Vor denen hat man dann noch ein bisschen mehr Respekt sogar und dann steht man auch manchmal oben und ist so sehr aufgeregt und möchte auch gar nicht reden vor dem Start und so, sondern hofft einfach nur, okay, hoffentlich kommen wir da gleich unten an. Und dann gibt's ja noch die Situation, dass wenn man dann
und
mal...
Und die Anschieberin so, ja, bist du okay, Bro? Weil du musst uns jetzt runterbringen, ja.
Genau. Ja, und ja, dann gibt's ja noch die Situation, dass man halt auch mal stürzen kann. Klar, passiert mal. Ja. Und dann die Fahrt nach dem Sturz wieder auf der gleichen Bahn, das ist so ein bisschen so...
Ja, klar.
Genau. Dann steht man oben und denkt so, okay, gerade bin ich hier hingefallen, jetzt hoffentlich geht's jetzt gut. Also das ist schon, da ist der Puls noch mal ein bisschen höher.
Ja, natürlich. Und das ist ja auch so die pureste Form von Angstbewältigung einfach, ne? Wie gehst du da rein? Oder vielleicht kannst du dich ja auch noch mal zurückerinnern an deine allererste Fahrt. Also klar, ich kann mir vorstellen, dass es dann im Endeffekt einfach ist, Augen zu und jetzt schiebst du und dann springst du rein und merkst, es läuft. Aber ja, trotzdem vor so diesem, vor der Abfahrt sozusagen zu stehen und an diesen Punkt zu kommen, jetzt einfach Gas zu geben oder eben der Fahrt danach, nach dem Unfall sozusagen, wie ist da dein Selbstgespräch auch im Kopf oder wie versuchst du da deine Angstgefühle und angstnegativen Gedanken in den Griff zu kriegen?
Ja, also man versucht sich natürlich in den Kopf zu rufen quasi, wie oft man es auch schon geschafft hat, darunter zu fahren. Ich meine, man stürzt mal, aber man hat es schon so oft geschafft, dass dann mal ein Sturz passieren kann, ist völlig normal. Und man versucht sich dann wirklich dran zu erinnern, okay, ich kann das eigentlich. Ich habe das schon 100 Mal geschafft, jetzt einmal nicht. Aber ich bringe die Kompetenzen dafür mit. Ich kann das und dann wird das jetzt auch gleich klappen. So, das versucht man dann eher so anzugehen.
Sehr gut. Was sind so klassische Bob-Verletzungen? Ich überlege gerade so, ne? Es gibt den Tennisarm, es gibt das Kreuzband bei allen möglichen Mannschafts- und Rasensportarten sozusagen. Was gibt's so bei euch?
Also für die Anschieber ist eine ganz klassische Verletzung sind irgendwelche Verbrennungen, weil bei einem Sturz, wenn man dann eine Schulter aus Versehen auf dem Eis hat und sich nicht gut reinziehen kann, dann kriegt man Verbrennungen. Oh. Ganz ja, klasse, logisch. Ja. Und vom Dan, der beste Freund, der Christopher Weber, der auch Anschieber ist, der hatte auch mal einen schweren Sturz mit seinen Piloten und hing auch sehr weit draußen und der hat eine ganz heftige Narbe jetzt am Rücken. Das musste sogar mit einer Hauttransplantation gemacht werden und allem Möglichen. Ja, also
krass.
Genau, das war schon krass. Das ist so das Typische für die Anschieber und Anschieberinnen. Und bei uns Pilotinnen ist es so, dass oft halt der Kopf, also klar, beim Fahren müssen wir rausgucken und dann ist der Kopf draußen und dann kommt auf einmal der Sturz, du rechnest aber nicht so schnell und dann ist der Kopf halt draußen und schlägt die ganze Zeit gegen die Bande und dementsprechend hatte ich auch schon ein paar Mal eine Gehirnerschütterung und auch einmal schon richtig krass so mit Amnesie und ich kann mich bis heute noch nicht an den Tag erinnern mehr.
Ja. Unheimlich, oh, wow.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, krass.
Genau.
Oh, crazy. Also auf jeden Fall knocking on wood hiermit, dass wir dich ganz solide alle Bahnen runterkommen sehen. Gut. Und wir gehen jetzt mal hier zum nächsten Step über, liebe Lore. Die Zeit ist nämlich schon ein bisschen fortgeschritten. Mhm. Ich habe hier so drei kleine Bubbles. Das sind unsere nächsten Kategorien. Die darfst du jetzt blind sozusagen ziehen aus der Ferne und dann machen wir so Schritt für Schritt weiter. Worauf hast du Bock?
Okay, dann nehme ich mal ganz links.
Ist das links oder ist das links?
Das andere.
Das andere. Okay, ciao. Habe ich direkt weggeworfen. So, was haben wir hier? Das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe. Mhm. Bin ich mal gespannt, was dabei so rauskommt.
Ich auch.
Also du musst auch nicht nur schnell und knapp antworten. Obviously, wir wollen dich ja hier ein bisschen kennenlernen. Also das, was gerade rauskommt. Pink oder gelb?
Pink. Ja. Ganz klar.
Kurze Erklärung. Also du hast immer irgendwie was Pinkes an dir, eine pinke Mütze. Something is pink always. Und gelb war der Bob beim letzten Weltcup oder einfach der aktuelle Bob? Sorry.
Genau, unsere Bobs sind eigentlich immer gelb, weil unser Hauptsponsor eine gelbe Farbe hat und dementsprechend sind die immer gelb. Aber meine Glücksbringerfarbe ist definitiv pink und alles, was pink sein darf beim Sport, mache ich pink.
Bist du auch abergläubisch?
Nee, abergläubisch nicht. Aber irgendwie hat sich das so eingebürgert. Ich fand immer so, beim Bobfahren sah alles so trist aus, das ganze Werkzeug immer so Metallfarben oder schwarz oder so. Und ja, ich fand es einfach schön, so ein bisschen Farbe reinzubringen.
Sehr gut, I like that. Welche Trainingsform ist deine liebste? Und da habe ich auch so ein bisschen an Saison versus Off-Season und so gedacht. Was machst du am liebsten?
Saison. Ja. Saison und dann am liebsten aber trotzdem eigentlich noch so das Starttraining wirklich tatsächlich, wo wir auch das Anschubtraining machen. Ja, das ist eigentlich am coolsten und Off-Season, muss ich sagen, ist immer sehr anstrengend. Also ja, in der Zeit, wo wir keinen Bob fahren, da machen wir so viele Läufe, so viel Krafttraining, da sind wir teilweise drei Stunden im Kraftraum am Stück, dann am nächsten Tag 3 Stunden am Sprinten und das ist wirklich anstrengend und ich mag lieber das kurze, knackige in der Saison.
Aber auf der Habenseite überlege ich gerade, ihr macht ja dann bestimmt wenig Ausdauerläufe oder so, ne? Sondern alles kurz, knackig, nur Antritte.
Das stimmt. Also Ausdauer ist tatsächlich nicht so viel dabei. Das ist auch gut so. Das mag ich auch nicht. Ja. Aber es sind trotzdem im Sommer ein paar so, wenn wir mal so, ich sag mal, 8x80 Meter laufen oder so mit kurzer Pause, dann ist das auch schon anstrengend.
Ja, natürlich. Ja, Gott, so war es nicht gemeint, ne? Nur,
alles gedacht, gut, so, klar.
Ich hasse lange Ausdauerläufe eigentlich. Ja. Und dann würde ich lieber ein knackiges Sprinttraining vorziehen. Aber gut. Nächste ist Studium oder Sport?
Sport. Also Sport hat bei mir immer Priorität. Klar, ich studiere auch, weil es muss auch irgendwie was für danach geben. Man kann nicht, bis man 80 ist, Sport machen. So, das funktioniert leider nicht. Deswegen ist Studium auch wichtig, aber Sport hat definitiv Priorität.
Darf ich die indiskrete Frage stellen, wie sieht es mit der finanziellen Vergütung für euch im Bobsport aus?
Genau, also es ist einmal so, dass ich auch bei der Bundeswehr bin, als Sportfördersoldatin.
Ah ja, natürlich. Mhm.
Genau, und das ist schon mal eine super Unterstützung, dass man die Bundeswehr wirklich im Rücken hat. Und dann ist es auch noch so, dass es auch noch die Sporthilfe gibt, wo ja auch der Sporthilfeclub der Besten war. Genau, und die Sporthilfe unterstützt uns auch.
Hoffentlich dann nächstes Mal mit dir.
Genau, ja, wir waren ja auch dieses Mal eingeladen, aber wir sind nicht gefahren wegen Peking halt, wegen dem Risiko und so weiter, leider. Genau. Aber nächste Mal hoffentlich dann, ja. Ja, genau. Also die Sporthilfe ist auch noch ein Riesenunterstützer. Und dann ist es ja auch noch so, dass man private Sponsoren sich zusammensucht. Man hat ja auch Werbeflächen und dann darüber läuft auch noch einiges dann.
Ja, ich verstehe. Und aber noch eine letzte Frage zu deinem Studium Wirtschaftspsychologie. Worauf hättest du Bock danach? Und wenn du damit durch bist, wenn irgendwann vielleicht auch die Karriere mal an den Nagel gehängt ist sozusagen, oder denkst du da überhaupt schon dran? Ist es noch zu weit weg? Oder gibt ja auch Leute, die einfach ziemlich klar schon ihre Pläne vorausgeschrieben haben sozusagen?
Ja, schwierig. Also ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, in welche Richtung es gehen soll. Ich mache jetzt erstmal diesen Sommer meinen Bachelor und dann noch einen Master hänge ich noch hinten dran und ja, es gibt schon einige Bereiche, die ich mir vorstellen könnte, auch so irgendwie in einem Unternehmen so Prozesse zu optimieren oder irgendwie sowas in die Richtung zu machen oder Trainee zu sein oder so in die Richtung vielleicht. Ich könnte mir aber wiederum auch vorstellen, so Richtung Sportpsychologie zu gehen. Das geht auch, wenn man den Master in Wirtschaftspsychologie gemacht hat, könnte man zum Beispiel noch eine Doktorarbeit in der Sportpsychologie machen und könnte so auch in die Schiene. Das fände ich natürlich auch sehr interessant, weil ich da quasi viel selber erlebt habe bisher. Und ich könnte mir aber auch was ganz anderes vorstellen, wie einfach ein cooles Café aufzumachen und irgendwas zu machen. Also cool. Es ist noch relativ offen ganz auf jeden offen. Fall. Und genau.
Schön. Muss ich gerade dran denken, bei Sportpsychologin, wenn du möchtest, könntest du ja dir die Folge mit Annette Sighetti mal anhören. Annette betreut die Beachvolleyballerin, auch immer wieder mit den olympischen Teams dabei gewesen und so. Die ist eine ganz interessante Sportpsychologin. Vielleicht kannst du dir ja nochmal da eine Inspo abholen. You know.
Ja, gerne, danke.
So, mit diesem olympischen Athleten mache ich safe ein Foto. Also außer mit deiner Anschieberin Debbie.
Ja,
die zählt
mit
nicht.
Mit der sowieso. Würde Lindsay Vonn jetzt noch was machen, hätte ich Lindsay Vonn gesagt. Die fand ich immer sehr cool, muss ich sagen.
Verstehe, sehr cool.
Wenn auch retired Athletes dazu zählen, dann sie oder Usain Bolt finde ich natürlich auch cool. Machen jetzt keinen Wintersport, aber
hey, auch vielleicht. Ein cooler Typ. Jamaika hatte zumindest einen geilen Film mit Bobfahrern. So.
Das stimmt, das stimmt. Aber ansonsten gibt es jetzt nicht irgendwie so das Idol oder so, was ich da noch hätte oder habe. Genau.
Ja, ist doch gut. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 wenig, 10 viel, wie wichtig ist dir Instagram?
8, würde ich sagen. Also schon doch auch sehr wichtig, weil auf der einen Seite, klar, als Sportler wollen die Leute wissen, was machst du, was läuft so in deinem Leben ab, so um sich selbst halt auch eine Fläche zu geben. Um sich selbst auch präsentieren zu können, auch für Sponsoren natürlich, die auch darauf dann auch dadurch vielleicht auf einen aufmerksam werden oder Sponsoren, die gerne wollen würden, dass man sie vertritt auf Social Media.
Ja,
dafür auch und ja, aber auch viel so Inspo kann man sich da auch holen. Also ich finde sowohl, was zum Beispiel Rezepte betrifft oder so, mal was zu kochen, als auch Trainingsvideos oder so, für wenn man meiner Offseason nicht so viel machen muss oder so gerade, dann kann man sich da auch ein paar Workouts raussuchen, worauf man mal Bock hat irgendwie so. Oder auch was Klamotten betrifft oder keine Ahnung was. Also ich finde auch für Inspo ist es schon auch cool. Aber es ist jetzt nicht so, dass es eine 10 ist bei mir, weil ich finde es auch mal schön, so ein bisschen Abstand auch mal zu haben von Social Media. Man darf auch nicht so in dieses, man will 24/7 präsent und online sein.
In den Sog der Hölle. Ja, genau.
Genau, deswegen, ja. Aber ach so, wozu es auch noch cool ist, ist natürlich, um halt ja mit Freunden oder Leuten aus dem Sport in Kontakt zu kommen, zu treten. Und viele internationale Kontakte, die man durch den Bobsport hat und so, die hat man alle auf Instagram. Dann sieht man, was machen die, dann schreibt man mal zwischendurch mit denen, das ist auch schön.
Ja, und kriegt coole Quotes zugeschickt zum Beispiel, einen über Jahre lang dann auf positive Art und Weise begleiten. So. Die nächste Frage, glaube ich, ist eindeutig, aber stelle ich auch zu einem fiesen Zeitpunkt. Olympia oder WM?
Olympia, ja, ganz klar. Also klar, auch bei der WM macht die Welt oder die Elite der Welt mit, aber Olympia ist einfach nochmal so dieses Stück besonderer, weil es halt einfach so nur alle 4 Jahre ist. Und das ist so das Event und da kommen alle Sportarten zusammen und mit dem olympischen Dorf und so. Und normalerweise mit diesem olympischen Miteinander, was man da auch hat. Und das ist einfach cooler. Ja.
Voll. Inwiefern glaubst du oder kannst du es überhaupt schon abschätzen, dieses olympische Miteinander tatsächlich jetzt stattfinden kann?
Ja, ich denke, das wird dieses Mal anders als sonst. Es wird gerade so sein, vor allem in den ersten 2 Wochen, dass man da noch extrem aufpassen muss, einfach, weil es könnte ja noch sein, dass irgendwer es mit reingeschleppt hat oder so. Und ich denke, nach so 2 Wochen ist dann vielleicht ein bisschen safer, weil man die ganze Zeit in dieser Bubble war halt. Aber es gibt halt zum Beispiel auch schon kein deutsches Haus, was es sonst immer gibt, wo dann die deutschen Athleten abends alle zusammenkommen können und so. Das wird es alles nicht geben, weil ja einfach wie Corona und ich denke, es wird nicht so ein olympisches Miteinander, wie es sonst ist. Man wird nicht so viele andere Sportarten kennenlernen. Man wird auch nicht zu anderen Sportarten, zu den Wettkämpfen zum Zuschauen fahren. Das wird auch nicht stattfinden, bin ich mir ziemlich sicher.
Gar nicht. Ah, krass. Ja.
Und dementsprechend, ja, es wird anders. Aber ich denke, ich sehe das so, ich war noch nie bei Olympischen Spielen. Deswegen weiß ich nicht, was ich verpasse. Und es kann in Zukunft nur besser werden.
Sehr gut, sehr gut. I like the way you think. Und dazu passt auch die letzte Frage, die ist ein bisschen philosophisch, aber kannst ja vielleicht trotzdem mal versuchen. Wie bringst du dich in deinen Flow?
wie bringe ich mich in meinen Flow? Also beim Bobfahren auch dadurch, dass ich halt zum Beispiel einfach extrem so mich auf mich fokussiere. Ich höre auch Musik, zum Beispiel beim Warm-up oder so. Also für mich ist es beim Bobfahren ganz wichtig, in so einen Flow zu kommen. Und ja, bei so einem Wettkampf gerade, und da höre ich Musik, um mich halt so ein bisschen von der Außenwelt abzuschotten. Oftmals höre ich der Musik auch gar nicht so richtig zu, aber ich kriege halt von mir außenrum auch nichts mit und ja, kann mich so richtig auf mich konzentrieren. Ich denke dran, was ich dann gleich machen möchte, was passieren soll quasi, und denke auch nochmal an positive Erinnerungen zurück und an was gut geklappt hat, um ja so positiv gestimmt zu sein auch und dann in den Flow zu kommen.
Hey, du journalst auch, ne? Habe ich gelesen, gehört, weiß ich nicht mehr. Richtig interessant. Seit wann machst du das? Oder wie bist du drauf gekommen? Und du hast auch Debbie, ich habe vorhin so Debbie gesagt, ich glaube, so heißt sie bestimmt nicht. Debbie hast du da auch mit inspiriert sozusagen?
Genau, also ich mache das jetzt ungefähr so seit einem Jahr oder vielleicht auch schon ein bisschen länger, glaube ich schon. Da habe ich mal angefangen mit so einem Dankbarkeitstagebuch quasi, dass man halt morgens einfach so ein paar positive Sachen aufschreibt, wofür man dankbar ist halt einfach.
Selber aufgeschrieben oder war das ein Buch, wo das drin stand sozusagen? Nee,
das war so ein Dankbarkeitstagebuch, und dann steht so, heute bin ich dankbar für, und dann schreibt man das auch einfach auf, genau. Und dann habe ich das irgendwann auch Debbie, genau, zum Geburtstag und zu Weihnachten, weiß ich schon gar nicht mehr, auch geschenkt. Und die macht das auch, und das ist echt cool. Und seitdem hat sich das auch so ein bisschen, also vermehrt bei mir, dass ich nicht nur schreibe, wofür ich dankbar bin, sondern auch einfach so noch alles Mögliche drumherum, was so vielleicht passiert ist oder so, so ein bisschen tagebuchmäßig einfach. Und ich finde es einfach cool, weil man sich so bewusst macht auch, wofür ist man dankbar, und sich bewusst wird, wofür man eigentlich dankbar sein kann und was alles gut läuft, weil oftmals verfällt man ja so in dieses, okay, das ist blöd, das ist gerade blöd, das ist gerade blöd, aber vergisst so die Seite zu sehen, ja, okay, das ist aber alles gerade, läuft auch gut.
Ja,
so.
Ja. Schön. Ja, interessant. Finde ich sehr gut. Wir hatten auch schon einige Team-Members, die auch journalen, und ich hoffe, dass das ganz viele Leute inspiriert, das so ein bisschen aufzunehmen und auch in seine Routine täglich einzubauen, weil es kann ja ganz schnell gehen. Man muss nicht eine Viertelstunde sitzen und einen Roman schreiben, so Tagebuch schreiben oder journalen klingt nach so einem großen Aufwand, kann ja auch einfach 3 kurze Sätze sein, theoretisch.
Genau.
Und man ist im Kopf aber einfach schon dann anders eingestellt, so für den Tag.
Ja, voll.
Beautiful. Lore, welche Kategorie nehmen wir?
Links wieder.
Alrighty, da haben wir, oh, da bin ich jetzt sehr gespannt tatsächlich, den Head Coach. Der Head Coach ist eine Kategorie, die ich mir überlegt habe für meine Team-Members. Das kann ein Mensch sein, das kann eine Sache sein, das kann eine Routine sein, sei kreativ, das oder der oder die dir hilft, in schwierigen Situationen klarzukommen oder das schwierige Thematiken für dich zu bewältigen. Kann ganz konkret sein auch, eine Sache vielleicht aus der Vergangenheit oder so. Whatever comes to your mind. Wer oder was ist dein Head Coach?
Okay, ja, also ich kann da auch tatsächlich von einer konkreten Situation berichten. Bei mir war das damals so, wie ich anfangs auch schon mal beschrieben hatte, bei meiner ersten Weltmeisterschaft. Da bin ich gestürzt, und demnach war der Wettkampf nach 2 Läufen für uns vorbei. Wir waren Platz 17. Und am Ende disqualifiziert dann halt auch. Und es war halt so, dass wir am Anfang aber Medaillenhoffnung hatten und so weiter und so fort. Und deswegen ist halt einfach da alles schief gegangen. Und ich habe danach auch mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet. Und was wir gemacht haben oder was auch ganz wichtig ist, denke ich mal, so wenn man auch gescheitert ist, dass man erstmal das nochmal, sag ich mal, aufarbeitet und guckt, okay, warum ist das passiert? Weil meistens gibt es da ganz viele Gründe, das passiert nicht einfach so. Mhm. Die Woche war emotional halt auch ganz schwierig für mich, und dass man das halt alles Step für Step aufarbeitet. Und das haben wir auch gemacht, woran es wirklich gelegen hat. Und
woran hat es gelegen?
Ja, woran hat es gelegen? Und genau, dass man sich dann aber auch im nächsten Schritt quasi für die Zukunft dann auch bereitlegt, so Skills oder was auch immer, was kann ich dagegen tun, dass das nicht nochmal genau so eintritt, und dass man das dann auch wirklich macht, weil das ist auch total wichtig, dass Scheitern ist das eine und man kann daraus auch lernen, aber man muss es auch machen. Also man muss auch wirklich bereit sein, dann, okay, in der Zukunft, da mache ich das anders. Das muss man auch ganz klar machen. Und habe ich die Frage somit richtig beantwortet?
Ja, klar, natürlich hast du die Frage beantwortet. Frage ist, wer oder was ist dein Head Coach? Und du hast gesagt, in diesem Fall deine Sportpsychologin. Die begleitet dich wahrscheinlich auch noch bis heute und wird die dabei sein bei den Olympics?
Die ist bei den Olympischen Spielen jetzt nicht dabei. Genau, aber ich arbeite immer noch mit ihr zusammen, auch einfach so präventiv, auch im Sommer, jetzt diesen Sommer. Und sie ist halt auch immer so eine Ansprechpartnerin für mich, auf die ich dann auch quasi immer zurückkommen kann, wenn irgendwas ist, mit der die immer ein offenes Ohr hat und immer einen guten Ratschlag hat.
Das ist cool.
Ja.
Ich finde das so wichtig, weil so am Ende des Tages, Laura, ist es ja echt so, der Kopf entscheidet über alles. Ob du, keine Ahnung, studierst, ob du ein Bob-Profi bist, ob du Fußball spielst, whatever. Der Kopf entscheidet, ob du nach einer schlechten Leistung wieder aufstehst, ich fand das auch ganz interessant, du hast gerade gesagt, nachdem du gescheitert bist. Was heißt es eigentlich zu scheitern, weißt du? Wer bestimmt eigentlich, wann der Prozess zu Ende ist? Warum kann ich nicht einfach weitermachen, bis es halt irgendwann klappt? Und das passiert alles im Kopf und es ist so wichtig und so das Thema, einfach jemanden zu haben, um über whatever zu sprechen, Blockaden zu finden und zu lösen und so. Ich würde mir manchmal so hoffen oder wünschen, falsches Wort, dass mehr Leute sich trauen, da reinzugehen. Weil, ne, das hilft dir ja auch im Alltag. Alles ist verknüpft.
Total. Ja, total. Also es gibt dann halt wirklich viele, die sich durch so eine Niederlage oder so, sag ich mal, komplett aus dem Konzept bringen lassen und nicht mehr an sich selbst glauben und so. Und das ist ja auch im Alltag dann halt oft so. Und dass die denken, wenn einmal was schiefgegangen ist, ja, ich kann das nicht. Und
ich gehöre hier nicht hin.
Ich gehöre hier nicht hin, genau, und so weiter. Und dann halt so in so einem Mitleidsstrudel vielleicht auch versinken, sag ich mal. Aber das ist nicht der richtige Weg quasi. Das ist nicht der Sinn, ja.
Schön. Vielen, vielen Dank für diesen Head Coach, dass du uns die mitgebracht hast, finde ich sehr schön. Ja. Und während du gerade noch geredet hast, geil, der Hintergrund ist bei mir so leicht, wie heißt das? Leicht.
Blurry, I don't know.
Blurry halt, wow. Wow, leicht blurry und das war hier gerade auf dem Zettelchen. Einwurf, hast du aber schon richtig gelesen. Aber mein Kopf ist noch bei dem deutschen Wort für blurry. Spinnig? Verschwommen.
Ach, verschwommen, okay.
Verschwommen, ja. Da sind wir. Anyways, Einwurf. Das ist die Kategorie, das kleine Thema, das du uns mitgebracht hast. Was ist eine Sache, ein Thema, eine, keine Ahnung, ich habe kein weiteres Wort, Sache, Thema, die dir am Herzen liegen und deiner Meinung nach ein bisschen Aufmerksamkeit verdienen?
Also eigentlich haben wir darüber jetzt gerade schon relativ viel geredet. Also es ist so dieses Thema auch für mich quasi, was mir auch relativ wichtig ist, weil ich das auch gemerkt habe, dass das ganz, ganz viele Sportler haben, so nach einer Niederlage oder so halt einfach so nicht aufzugeben und sich auch sonst Hilfe zu suchen, wenn man die braucht. Und das ist halt immer noch so ein Tabuthema einfach ganz häufig so, okay, du bist bei einem Sportpsychologen, alles gut bei dir so. Und da denke ich mir so, hey, das ist doch einfach das Normalste der Welt. Und das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie durchgedreht ist. Oder
Athletiktrainer, ja.
Genau, man hat für alles so einen Coach irgendwie, genau, für Athletik, dann noch für die Bahn und so. Und warum da, finde ich auch. Und auch gerade, wenn man noch so jung ist, ich bin ja auch noch eine relativ junge Sportlerin, dann ist es halt auch so oft so, man hat halt noch so viel vor sich, ne? Und oft wird man ja auch generell schon auf sein Alter so reduziert, so, ja, die ist ja noch so jung und die ist noch nicht mental bereit dafür. Und die ist noch zu jung und so weiter und so. Ja, ich bin 23, aber ich fahre jetzt auch zu den Olympischen Spielen und ich habe Ziele und don't matter my age. So, also ja, genau, das ist halt so für mich so das Thema einfach, dass man sich halt erstmal nicht limitieren lassen sollte, so sei es aufs Alter oder aufs Geschlecht. So eine Frau im Bob fahren ist ja auch, ne, das ist ja auch immer nochmal so ein Thema. Oder auf seine Fähigkeiten halt einfach, man sollte sich nicht von anderen Leuten limitieren lassen, sondern einfach versuchen, seinen Weg zu gehen. Und wenn man mal auf diesem Weg scheitert, dann ist das nur Teil des Prozesses und man wird auch später sehen, dass man daraus total viel lernen kann. Und auch wenn man öfter mal irgendwie Niederlagen hat oder so, dann kann man auch die Höhepunkte viel mehr wertschätzen und freut sich viel mehr über einen Sieg, als wenn immer alles vorher auch gut gelaufen ist. So.
Schön. Du hast gerade gesagt, noch eine Sache, die über die ich mir jetzt auch noch tatsächlich gar nicht so krass Gedanken gemacht habe, aber Frau im Bobsport, is that a thing?
Genau, ja, das wird halt oft so, also die Männer, die haben ja viel mehr Werbeflächen oder beziehungsweise Werbezeit haben die mehr. Und die werden auch immer so Primetime im Fernsehen dann gezeigt, wie Frauen immer morgens um 9 Uhr, guten Morgen. Das ist halt, die haben auch viel mehr Sponsoren und lassen sich prinzipiell, ist es angesehener. Frauenbobsport ist ja auch erst viel später dazugekommen. Also es gab halt schon ewig Männerbobsport, auch olympisch, und Frauenbobsport ist dann erst in den 2000ern dazugekommen. Ich glaube 2002 waren die ersten Olympischen Spiele für Frauen, ja. Und Männerbobfahren gibt es ja schon ewig.
Ja, ja. Verrückt. Ja,
genau. Und deswegen ist das halt auch immer noch so ein Ding. Und da muss man sich auch mal manchmal was anhören. Aber so, wie gesagt, man sollte sich einfach nicht limitieren lassen. So.
Nee, ja. Voll schön. Und ich würde sagen, du hast es jetzt quasi perfekt das Ding abgerundet.
Ja.
Der Schluss der Folgen hier ist nämlich immer noch mal ein kleiner Pep-Talk, eine kleine Motivationsrede von den neuen Team-Members an alle, die zuhören und ja Inspiration suchen, die Motivation suchen für alles, was sie noch vorhaben. Und deshalb sage ich schon mal tausend Dank an dieser Stelle, liebe Laura, bevor du gleich in deinen Pep-Talk startest. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast es nicht persönlich genommen, dass ich Skeleton zum Beispiel noch mit zum Bob gezählt habe. I'm learning.
Kein Ding.
So, es war richtig cool. Vielen Dank. All the best für Peking, Mann. Ich drücke dir die Daumen. Das Team ist safe auch. Wir haben dich im Blick.
Dankeschön.
Und jetzt darfst du nochmal auf die Bühne treten und einen kleinen Pep-Talk an unsere Zuhörerinnen raushauen.
Okay. Ja, gerne. Also, wie ich es auch schon vorhin gesagt habe, es fängt alles damit an, man darf sich nicht limitieren lassen. Am Anfang gibt es viele, die sagen so, hey, warum gehst du den Weg? Aber wenn du Bock auf den Weg hast, so geh ihn. Und wenn du Umwege auf diesem Weg gehen musst, dann nimm die mit, das ist okay. Am Ende ist der Weg zum Ziel auch das, was das Schöne ist. Und auch mit all seinen Höhen und Tiefen, also auch die Tiefschläge, die im ersten Moment halt vielleicht echt so hart erscheinen und dich runterziehen, aber die werden auch am Ende dir helfen, noch mehr zu wachsen. Das ist halt kein linearer Prozess, das Ganze, wenn man Sport macht oder auch so im Alltag. Es gehört immer ja auch ein Runterfallen dazu, aber man kann viel, viel stärker noch daraus hervorgehen. Und ja, man sollte einfach nicht aufgeben, für seine Ziele kämpfen. Und am Ende des Tages wird man auch belohnt werden und auch sehen, dass der Weg dahin ja, es auf jeden Fall definitiv wert war.
The wind is greater tomorrow.
Yes, genau.
Vielen lieben Dank, Laura.
Dankeschön auch. War sehr schön.